Der Fischer und seine Seele. Von Liebe, Tod und Vergebung. Als das dritte Jahr vorüber war, sagte die Seele zu dem jungen Fischer zur Nachtzeit, als er einsam in seiner Flechthütte saß: »Schau, nun hab ich dich mit Bösem versucht, ebenso mit Gutem, und deine Liebe ist stärker als ich. Deshalb will ich dich nicht länger mehr versuchen. Aber ich bitte dich, lass mich in dein Herz eintreten, damit ich wieder mit dir eins bin wie zuvor.« »Sicher kannst du einkehren«, sagte der junge Fischer. »Schließlich musstest du in den Tagen, da du ohne Herz durch die Welt zogst, viel leiden.« »Ach«, seufzte seine Seele, »ich kann keinen Eingang finden. Dein Herz ist vollkommen von deiner Liebe eingeschlossen.« »Ich wollte, ich könnte dir helfen«, sagte der junge Fischer. Und als er dies sagte, kam ein lauter Klageruf von der See, wie ein Schrei, den Menschen hören, wenn einer von dem Seevolk gestorben ist. Der junge Fischer sprang auf und verließ seine Hütte und rannte zum Ufer. Schwarze Wogen schlugen an das Ufer, und sie trugen eine Bürde mit sich, die weißer war als Silber. Weiß war sie, wie die Brandung, und wie eine Blume schwamm sie auf den Wellen. Der Schaum entriss sie den Wellen und landete sie am Ufer an. Zu den Füßen des jungen Fischers lag der Körper der kleinen Meerjungfrau. Tot lag sie zu seinen Füßen. Von Schmerz überwältigt warf er sich weinend neben sie, und er küßte die kalten roten Lippen ihres Mundes. Er streichelte die nassen Bernsteinlocken ihres Haares. Er warf sich an ihrer Seite in den Sand. Er weinte wie einer, der vor Glück bebt, und in seinen braunen Armen drückte er sie an seine Brust. Kalt waren ihre Lippen, doch er küßte sie. Salzig war der Honig ihres Haares, trotzdem streichelte er es in schmerzlicher Freude. Er küßte ihre geschlossenen Augenlider, und die wilde Gischt, die auf ihren Augen lag, war weniger salzig als seine Tränen. Und der Toten beichtete er alle Dinge, die er gemacht hatte. In ihre Ohrmuscheln goss er den bitteren Wein seiner Erzählung. Er legte ihre kleinen Hände um seinen Nacken, und mit seinen Fingern berührte er sachte ihre zarte Kehle. Schmerzlich, so schmerzlich war seine Freude, und voll seltsamer Freude war sein Schmerz. Die schwarze See kam immer näher, und die Gischt stöhnte wie ein Kranker, und weiße Arme aus Schaum griffen nach dem Ufer. Weit draußen auf der See bliesen große Tritonen mißtönend auf ihren Hörnern. »Fliehe«, rief seine Seele, »fliehe hinweg, das Meer steigt immer höher. Wenn du zögerst, wird es dich verschlingen. Fliehe, denn ich fürchte mich, da dein Herz durch die Größe deiner Liebe gegen mich verschlossen ist. Fliehe an einen sicheren Platz. Sicher willst du mich doch nicht ohne Herz in eine andere Welt schicken.« Aber der junge Fischer hörte nicht auf seine Seele, sondern rief die kleine Seejungfrau an und sagte: »Die Liebe ist besser als Weisheit, kostbarer als alle Reichtümer und schöner als die Füße der Töchter der Menschen. Feuer können sie nicht zerstören oder Wasser sie ertränken. Ich habe dich in der Dämmerung gerufen, aber du kamst nicht auf meinen Ruf. Der Mond hörte deinen Namen, aber du hattest keinen Gedanken für mich. Aus Bosheit habe ich dich verlassen, und zu meinem eigenen Schaden wanderte ich hinweg. Aber immer begleitete mich deine Liebe und war stark, und nichts gewann Gewalt über sie, auch wenn ich auf Böses gesehen habe und nun auf Gutes schauen wollte. Jetzt bist du tot, und ganz gewiss werde ich hier mit dir sterben. Seine Seele flehte ihn eindringlich an, endlich wegzugehen, aber er wollte das nicht, so groß war seine Liebe. Das Meer kam immer näher und suchte schon, ihn mit seinen Wogen zu bedecken. Er aber küßte mit wilden Lippen die kalten Lippen seiner Meerjungfrau, als das Herz in seiner Brust zersprang. Als nun in der Fülle seiner Liebe das Herz entzweisprang, fand die Seele doch noch einen Eingang und kehrte in sein Herz zurück und war wieder eins mit ihm. Und jetzt bedeckte das Meer den jungen Fischer mit seinen Wogen. Am anderen Morgen zog der Priester aus, um das Meer zu segnen, denn es war sehr unruhig gewesen. Mit ihm zogen die Mönche, Musikanten, Kerzenträger und die Ministranten, die die Weihrauchgefäße schwangen. Alles in allem eine große Gesellschaft. Als der Priester das Ufer erreichte, sah er den jungen Fischer tot in der Brandung liegen, und fest in seinen Armen war der Körper der Seejungfrau. Der Priester wich mit gerunzelter Stirn zurück, bekreuzigte sich, schrie laut auf und sagte, »Heute will ich das Meer nicht segnen, auch nicht das, was darinnen ist. Verflucht sei das Meervolk und verflucht alle, die mit ihm Umgang pflegen, ebenso den, der um der Liebe willen Gott absagte. Er liegt hier mit seiner Buhle vom Gericht Gottes getroffen. Nehmt ihn auf, auch den Körper seiner Liebschaft, und begrabt sie in der Ecke des Schindangers. Setzt keinen Grabstein dorthin, auch kein Zeichen für das Grab, dass niemand den Platz ihrer letzten Ruhe erkennen kann. Verflucht waren sie in ihrem Leben, und verflucht sollen sie auch in ihrem Tode sein.« Die Leute taten, was er befohlen hatte, und in der Ecke des Schindangers, wo kein Gras und keine duftenden Kräuter wachsen, gruben sie ein tiefes Grab und legten die Toten hinein. Als das dritte Jahr verstrichen war, ging der Priester an einem heiligen Feiertag in seine Kapelle. Er wollte da dem Volk die Wunden des Herrn zeigen und der Gemeinde über den Zorn Gottes predigen. Nachdem er seine Messgewänder angelegt hatte, trat er ein und verbeugte sich vor dem Altar. Da sah er, dass der Altar mit fremdartigen Blumen bedeckt war, wie er sie zuvor noch nie gesehen hatte. Seltsam waren sie anzusehen in ihrer besonderen Schönheit. Diese Schönheit verwirrte ihn, und ihr Duft stieg ihm süß in die Nase. Er fühlte sich besonders froh, ohne dass er sagen könnte, warum. Er öffnete das Tabernakel, räucherte die Monstranz darinnen und zeigte dem Volk die makellose Hostie. Dann verbarg er sie wieder hinter einem zwiefachen Vorhang und begann zu dem Volk zu sprechen. Er wünschte, über den Zorn Gottes zu predigen, aber die Schönheit der weißen Blumen verwirrte ihn. Ihr Duft war angenehm in seiner Nase. Und dann kamen ganz andere Worte von seinen Lippen. Er sprach nicht vom Zorn Gottes, sondern er predigte von Gott, dessen Name die Liebe ist. Er wusste nicht, warum er so sprach. Als er seine Predigt beendet hatte, weinte alles Volk. Der Priester ging zurück in seine Sakristei, auch seine Augen waren voller Tränen. Der Diakon kam herein und half ihm beim Auskleiden. Er nahm ihm die Albe und das Singulum ab, Manipel und die Stola, und noch immer stand er wie im Traum da. Nachdem sie ihm die Gewänder abgenommen hatte, schaute er sie an und fragte, »Was sind das für Blumen, die auf dem Altar standen? Wo kamen sie her?« Sie antworteten ihm, Was das für Blumen sind, können wir auch nicht sagen, aber sie kommen von der Ecke des Schindangers.« Der Priester zitterte und ging nach Hause und betete. Am nächsten Morgen, als es noch dämmerte, zog er mit den Mönchen, den Musikanten, den Kerzenträgern und den Ministranten mit den Weihrauchfässern aus. Es war eine große Schar. Sie kamen an das Ufer der See, und dann segnete er das Meer und alle wilden Geschöpfe, die darinnen sind. Auch die Faune segnete er und die kleinen Wesen, die im Walde tanzen, und die helläugigen Wesen, die durch die Blätter spähen. Alle Geschöpfe in Gottes Welt segnete er. Alle Leute wunderten sich und waren voll Freude. Doch niemals wieder wuchsen auf dem Schindanger Blumen. Nein, das Feld blieb unfruchtbar wie zuvor. Auch kamen die Meerleute nicht mehr in die Bucht, wie sie es zuvor getan hatten, denn sie zogen in einen anderen Teil des Meeres.